a esta hora. Equipos técnicos de España investigan las causas.
Ja, so klang das in den News in dieser Woche. In Spanien und in Portugal suchen sie nach den Ursachen, warum es am Montag dort einen Blackout gab. Stromausfall 10 bis 20 Stunden.
Das macht man sich ja gar nicht so klar, was das heißt, wenn überall der Strom weg ist und dann auch noch so lange.
Ja, kein Handynetz, kein Internet, du kannst kein Geld mehr abheben am Automaten auch.
Du kannst nichts auf dem Herd kochen. Der Gefrierschrank taut endlich mal ab.
Leichter Vorteil, aber okay, ja. Ja, also es kommen direkt so Prepper-Gefühle in mir hoch und ich denke an ja, Gaskocher, Konservendosen.
Für Prepper haben wir nachher auch noch Tipps. Wir schauen heute, wie sicher ist eigentlich unser Strom?
Ja, gucken wir auf mehrere Punkte. Erstens, wie wahrscheinlich ist es, dass wir auch hier in Deutschland mal einen Komplettausfall haben? Zweitens, ist es gefährlich, wenn wir den Strom immer stärker auf erneuerbare Energien umstellen? Und drittens, welche Rolle spielt der Klimawandel? Ist der für unsere Stromversorgung auch ein Problem?
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Hi, wir sind Klaus Janssen
und Anka Horn. Wir sind aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten und hier im Podcast geht's jede Woche um News rund um Klima und Natur. Und heute sprechen wir über Strom und über Probleme, die es bei der Stromversorgung gibt.
Was die Ursache war für den Stromausfall in Portugal und Spanien, das wissen wir, Stand jetzt, wo wir den Podcast aufzeichnen, noch nicht.
Es kursierte mal, dass es was damit zu tun hat mit einem außergewöhnlichen Wetterphänomen oder einem atmosphärischen Phänomen. Aber da sagt der Netzbetreiber, der das gesagt haben soll, das sind nur Gerüchte und ein Hackerangriff war es wohl auch eher nicht.
Ja, was aber klar ist, es gab einen plötzlichen Energieabfall im Stromnetz, ganz schnell. Ja, und das hat sich dann abgeschaltet, damit bei Kraftwerken und so weiter nichts kaputt geht und deshalb dieser große Blackout.
Und als wir von diesem Stromausfall gehört haben, war unsere Hauptfrage erstmal, wie sicher ist denn bei uns der Strom hier in Deutschland? Könnte es vielleicht auch hier mal solche Riesen-Blackouts geben? Klaus, du hast dir das angeschaut. Wie ist die Antwort?
Ja, so 100% Sicherheit gibt es nicht, aber Deutschland hat einfach das Glück, dass es mitten in Europa liegt und auch sehr gut vernetzt ist.
Also gutes Netzwerken ist wichtig.
Ja, auch beim Strom und Spanien und noch mehr Portugal haben einfach nicht so viele Nachbarländer, die beim Stromproblem einspringen könnten. Die Länder, die liegen am Rande von Europa und vom europäischen Netz und die sind deshalb auch anfälliger für Stromausfälle. Verbindungen in weitere Nachbarländer, die sind dort ja nicht so gut ausgebaut.
Das ist ja bei uns anders. Wir sind ja schön mittendrin in Europa.
Genau, unser Vorteil. Die Bundesnetzagentur, die sagt, dass ein so großer Ausfall hier sehr unwahrscheinlich ist. Und das hat auch der Umweltökonom Andreas Löschel von der Ruhr-Uni Bochum den Deutschlandfunk gesagt.
Ja, augenblicklich würde ich doch sagen, es ist bei uns tatsächlich sehr unwahrscheinlich. Wir haben ja verschiedene Schutzmechanismen sozusagen eingezogen, die uns helfen, bei Schwankungen im Netz hier entsprechend einzuschreiten. Das kommt insbesondere eben durch die thermischen Kraftwerke, die sowas wie eine Momentanreserve zur Verfügung stellen.
Okay, das sind jetzt schwierige Worte. Thermische Kraftwerke, Momentanreserve. Also thermische Kraftwerke heißt, das sind Kraftwerke, die irgendwas mit Wärme zu tun haben.
Genau, also das kann auch ein Geothermiekraftwerk sein, aber oft sind das halt Anlagen, in denen Öl und Gas und so verbrannt werden, ganz klassisch.
Und solche Kraftwerke sind unser Backup.
Genau, also einerseits gibt es in Deutschland fast immer eine doppelte Leitungsführung. Also das heißt, wenn eine Stromleitung ausfällt, dann kann eine andere den Job übernehmen. Das wird dann einfach umgeleitet. Und auch bei Kraftwerken ist es so, wenn eins ausfällt, dann kann ein anderes einspringen. Und das geht auch sofort. Das ist diese Momentanreserve. Also diese Kraftwerke treiben riesige Generatoren an, die immer Energie bereitstellen oder aufnehmen können. Und das ist dann ein Puffer, um Schwankungen direkt abzufangen. Und das können klassische Kraftwerke, die fossile Energien verbrennen, eben ziemlich gut.
Ja, aber was ist dann mit erneuerbaren Energien? Weil da bin ich ja schon abhängig davon, wie viel Wind gibt's da genau, wie scheint die Sonne jetzt? Wie funktioniert das dann mit Stromsicherheit, wenn es immer weniger Kraftwerke gibt mit fossilen Energien, die das ja so gut können?
Genau, also diese Reserve, um direkt reagieren zu können, die muss es weitergeben, damit das Stromnetz auch stabil bleibt. Aber die muss eben anders organisiert werden in Zukunft. Also was jetzt schon eine Rolle spielt, sind Pumpspeicherkraftwerke. Da wird Wasser einen Berg hochgepumpt in ein Staubecken. Und wenn man schnell Energie braucht, dann schießt das Wasser runter und treibt Turbinen an.
Die einfachste Lösung wäre ja, wir könnten den Strom aus erneuerbarer Energie irgendwo speichern.
Genau, das ist auch die Idee, das wird auch gemacht. Es gibt schon so große Batteriespeicher. Ja, ist noch viel Luft nach oben, muss man sagen. Das könnte noch viel mehr werden und muss es auch. Aber man könnte zum Beispiel auch E-Autos in Zukunft nutzen, um das Stromnetz zu stabilisieren. Also gerade wenn Haushalte morgens oder abends viel Strom brauchen, dann könnten die Akkus von tausenden E-Autos quasi als virtuelles Kraftwerk zusammengeschaltet werden und über die Ladestationen dann etwas Strom abgeben. Und wenn dann wieder viel Strom zur Verfügung steht, dann werden die Autos auch wieder aufgeladen.
Also hätten E-Autos auch eine Funktion, wenn sie nicht fahren, sondern rumstehen und wären eine Art Energiespeichersystem für die Stromversorgung.
Genau.
Aber ich meine, da sind wir ja noch lange nicht. Und auch sowas wie neue Gaskraftwerke, von denen immer die Rede ist, die dann irgendwie umgestellt werden sollen auf grünen Wasserstoff, das gibt es ja jetzt alles noch nicht.
Ja, das stimmt. Und das ist auch wirklich eine große Herausforderung für die Zukunft, dieses erneuerbare System stabil zu halten, das eben stark schwankt. Also mal mehr, mal weniger Wind und Sonne hat. Und da helfen halt gute Netze und Zwischenspeicher für Energie. Aber es stimmt schon, so ein Umbau, der ist bis jetzt noch nie gemacht worden. Das sagt auch Matthias Dahlheimer vom Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik.
Wir bauen unser Stromnetz jetzt das erste Mal so um und wissen schlicht nicht 100%, was wirklich passiert. Aber wir haben ja auch andere Quellen von solchen Schwankungen und viel, viel größer ist der Einfluss des Stromhandels. Also wenn ich jetzt mir angucke, welche Störungen quasi die erneuerbaren Energien machen und was für Regelbedarfe quasi entstehen, weil jemand mit Strom handelt, dann ist der Stromhandel viel, viel größer als Faktor. Insofern bin ich da persönlich relativ entspannt.
Ja, das ist ja gut, wenn der Experte entspannt ist. Also habe ich das richtig verstanden? Die erneuerbaren Energien an sich sind nicht so ein großes Risiko für uns und unsere Stromversorgung.
Ja, das haben zumindest die letzten Jahre gezeigt. Also die Versorgungssicherheit ist da die ganze Zeit sehr hoch gewesen. Da gab es immer mehr erneuerbare Energie in dieser Zeit. Und 2023, das sind so die aktuellsten Zahlen, da gab es im Schnitt 12,8 Minuten Stromausfall pro Kunde in Deutschland. Das ist nicht mehr als die Jahre davor und dabei haben wir 2023 die letzten Kernkraftwerke abgeschaltet. Also wir haben jetzt deutlich weniger Stromausfälle als noch vor 20 Jahren, als die Erneuerbaren noch eine viel, viel kleinere Rolle gespielt haben.
Und ein Argument gegen die erneuerbaren Energien ist ja auch noch die Dunkelflaute. Also was passiert, wenn es wirklich diese Situation gibt, dass keine Sonne scheint und gleichzeitig kein Wind weht?
Ja, also das Phänomen, das gibt es. Das ist aber oft nur lokal oder regional. Und wir haben in Europa aber ein gemeinsames Stromnetz. Also irgendwo weht immer noch der Wind, auf der Nordsee zum Beispiel sehr stetig. Und wenn es in Polen zum Beispiel schon dunkel ist, dann ist es in Portugal noch hell. Also je besser die Netze ausgebaut sind und je schlauer man die auch steuern kann, desto sicherer wird dieses ganze System werden. Und wenn wir uns möglichst breit aufstellen, das sagen auch viele Fachleute, dann kann das wirklich gut klappen mit dem Umbau der Energiesysteme. Also angestrebt wird ein Stromsystem, das zu 100% aus erneuerbaren Energien gespeist wird und dann auch sicher ist. Und das ist technisch absolut möglich.
Also im Grunde müssen wir unser Risiko breit streuen, dass wenn ein Teil ausfällt, dass dann die anderen Teile weiter funktionieren.
Genau, also wir müssen uns breit aufstellen, heißt nicht nur riesige Offshore-Windanlagen in der Nordsee, sondern halt auch kleine Anlagen. Also hier und da mal Windkraft, mal Solaranlagen, hier Biogas, da noch Wasserkraft und Geothermie, also alles, ne, Batteriespeicher noch dazu, dann kann es was werden, meint Matthias Dahlheimer.
Wenn wir jetzt mehr dezentrale Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen, sonst was haben, dann ist das natürlich auch eine Chance, das ganze System robuster zu machen. Ja, weil wenn bei mir was ausfällt, ist vielleicht die Nachbargemeinde nicht betroffen.
Ja, klar ist halt auch, wir haben eigentlich keine Alternative zu diesem Umbau auf Erneuerbare. Wir können nicht endlos Erdgas, Erdöl oder Uran für Kernkraftwerke fördern. Es sind eben endliche Ressourcen. Ja, und wenn wir weiter Strom aus fossilen Energien bekommen, dann befeuern wir damit einfach weiter den Klimawandel.
Ja, da sind wir bei der Frage, die wir auch noch klären wollten. Ist der Klimawandel eine Gefahr für unseren Strom? Und die Antwort ist ja.
Okay, weil?
Klimafachleute sind sich sicher, dass es durch die Erderwärmung mehr Extremwetter gibt. Das bedeutet längere Hitzewellen, Regenwolken ziehen langsamer ab. Das heißt, dass es dann an einzelnen Stellen Starkregen gibt und Überschwemmungen. Und durch Überschwemmungen oder Stürme oder Hagel können dann Stromleitungen und Stromverteiler beschädigt werden.
Das war ja auch im Ahrtal so, ne, bei der Flut. Also das hat ja lange gedauert, bis das dann wieder aufgebaut war, also die Versorgung.
Ja, da hatten die letzten so ungefähr nach 4 Wochen wieder Strom. Das waren dann auch aber nur Notstromleitungen, also eher provisorisch, genau. Ja, und zu viel Regen, wie damals, oder tatsächlich auf der anderen Seite auch zu wenig Regen. Das ist auch ein Problem für Wasserkraftwerke. Die können dann nicht mehr richtig arbeiten. Und es ist auch schlecht für Biomassekraftwerke, denn bei Extremwetter gibt es weniger Ernte bei Pflanzen, die fürs Verbrennen angebaut werden.
Ja, da denke ich oft gar nicht so oft dran, ne? So Biomassekraftwerke habe ich gar nicht so richtig auf dem Schirm. Also es ist irgendwie absurd, Pflanzen anzubauen, um die dann zu verbrennen für die Energiegewinnung.
Ja, zählt halt zu den erneuerbaren Energien. Ja, letztes Jahr kamen da knapp 9% vom Strom in Deutschland aus Biomassekraftwerken.
Das ist doch schon viel, ja.
Noch ein Punkt ist Hitze, was zum Problem werden kann. Das ist zum Beispiel ein Problem für Atomkraftwerke. In Frankreich gibt es ja viele davon. Die liegen dann oft an Flüssen und nutzen dieses Flusswasser als Kühlwasser. Und da kam es in den letzten Jahren immer wieder vor, dass Atomkraftwerke ihren Betrieb runterfahren mussten, weil die Flüsse zu warm waren.
Gut, das Problem haben wir jetzt ja hier nicht in Deutschland. Also wir haben ja keine Atomkraftwerke mehr.
Ja, aber wir kaufen auch Atomstrom aus Frankreich, okay. Zumindest ein bisschen. Und wir haben zwar keine Atomkraftwerke mehr, aber wir haben noch Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke und die brauchen auch Kühlwasser.
Okay, also Hitze ist generell nicht so gut, habe ich verstanden, auch für die Versorgung. Wobei... Es scheint ja auch dann die Sonne bei Hitze normalerweise. Wir haben dann richtig viel Sonnenenergie, oder nicht?
Naja, Solaranlagen und Stromleitungen kommen tatsächlich nicht so gut mit Hitze klar. Wenn Solarmodule sich zu stark aufheizen, so auf 60 Grad oder so, dann liefern die 20% weniger Energie, als wenn sie kühler sind. Oh. Und auch die Stromkabel leiten bei Hitze weniger Strom durch. Also wenn es kühler ist, dann kann mehr Strom transportiert werden.
Okay, also die Nachteile vom Klimawandel, die überwiegen leider bei der Stromerzeugung.
Ja, noch ein Problem sind Stürme. Die nehmen ja auch zu durch den Klimawandel. Könnte man ja sagen, ja, ist doch gut für Windräder. Aber Windräder müssen bei Sturm abgeschaltet werden, damit sie nicht kaputt gehen. Das ist jetzt in Deutschland nicht so oft ein Problem, aber in den USA sind Stürme schon ein Problem. Und da gab es zum Beispiel in den letzten 10 Jahren 70% mehr Stromausfälle durch schwere Stürme.
In den USA sind ja quasi alle Stromleitungen oberirdisch, ne? Also das ist dann ja noch anfälliger, das System. Also kann man zu Erderwärmung sagen, das ist schon gefährlich für die Strominfrastruktur, aber in Deutschland ist das Risiko jetzt eher so geringer als in ein paar anderen Ländern.
Ja. Fachleute schätzen die Gefahr für Deutschland als ziemlich gering ein. Wobei, was noch ein Punkt ist, der vielleicht noch wichtig wird in den nächsten Jahren, wenn die Temperaturen weiter steigen und es mehr heiße Tage gibt, dann werden auch die Menschen wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich mehr Klimaanlagen nutzen, also mehr Strom brauchen. Und da müsste das Stromnetz dann auch drauf reagieren.
Was geht?
Bei Was geht gucken wir ja immer, was wir selbst machen können. Und weil wir durch den Stromausfall in Spanien und Portugal irgendwie in so eine Prepper-Stimmung gekommen sind, wollen wir uns mal anschauen, wie man sich am besten auf sowas vorbereiten kann.
Für den Fall der Fälle haben wir jetzt Tipps. Ein paar davon kommen vom Bundesamt für Katastrophenhilfe. Den Link dazu, den findet ihr auch in den Shownotes.
Und bei uns geht es jetzt auch gar nicht um Panikmache oder Verschwörungsmythen von wegen Endzeitstimmung und ja, der ganze Keller muss voller Konserven sein. Aber siehe Spanien, auch wenn das Risiko bei uns kleiner ist, schaden kann es ja nicht.
Die Basics sind haltbare Lebensmittel, irgendwo haben, genug für ein paar Tage und vielleicht auch einen Campingkocher mit Gaskartusche, wenn das Lebensmittel sind, die man jetzt noch kochen muss oder wo man heißes Wasser für braucht.
Fürs Trinkwasser am besten Flaschen auf Vorrat kaufen und zwar Glasflaschen, da hält das Wasser länger als in Plastik.
Ja, Stichwort Wasser. Ohne Strom fallen irgendwann die Pumpen aus, die uns das Wasser durch die Leitungen bringen. Da wäre ein Tipp, direkt wenn der Strom ausfällt, noch so viel Leitungswasser abfüllen wie möglich, in die Badewanne laufen lassen zum Beispiel oder in Eimern sammeln. Eine Weile ist nämlich noch Wasser in den Leitungen drin.
Ja, es hilft, wenn ihr Geräte mit Akkus habt, die aufgeladen sind. Und natürlich helfen Powerbanks. Und da gibt es ja auch welche mit Solarzellen. Die kann man dann ja jederzeit aufladen.
Genug Bargeld im Haus hilft, weil die Geldautomaten irgendwann ausfallen, man auch nicht mehr mit Karte zahlen kann. Ja, und Medikamente und vielleicht ein Hygienespray zum Hände desinfizieren.
So, und dann ist die Frage, wo kriegt man Informationen her? Die Antennen von Mobilfunkanbietern haben nur Notstrom für maximal ein paar Stunden. Aber vielleicht habt ihr ja irgendwo noch ein altes UKW-Radio, das über Batterien läuft oder vielleicht sogar über Kurbel.
Ich habe so ein Kurbelradio mir letztens gekauft. Das, ja.
Du bist ein richtiger Prepper schon.
Nee, das ist das Einzige, was ich habe. Ich habe nur das Radio, aber sonst nichts, ja. Also ihr könnt aber über dieses Radio, also ich kann das auf jeden Fall dann den Deutschlandfunk hören. Der ist in so einem Fall auch verpflichtet, Behördenwarnungen zu senden.
Ja, und unser Sender hier in Köln, der würde auch eine Weile durchhalten ohne Strom. Der hat nämlich eine Notfallbatterie und einen Generator und große Dieseltanks. Also der Deutschlandfunk könnte noch ein paar Wochen weitersenden.
Ja, wenn man jetzt nicht so ein Radio hat und das Handy geht auch nicht mehr, dann kann man auch zu Notfalltreffpunkten hin. Die würden die Behörden dann einrichten bei längeren Blackouts. Und da gibt es dann Infos und Generatoren, damit man Handys laden kann oder Batterien aufladen kann. Und man könnte da auch Bescheid sagen, falls man einen Krankenwagen braucht.
Klaus, was nimmst du mit aus unserer Folge?
Also ich bin froh, dass ich eine Badewanne habe, muss ich jetzt sagen. Also mehr noch als vorher. Ich habe das nicht immer als Prepper-Behälter gesehen. Das ist jetzt neu für mich. Okay, aber ja. Was nimmst du mit?
Ich habe keine Badewanne. Und eigentlich will ich ehrlich gesagt auch gar nicht preppen. Aber ich könnte mir jetzt doch vorstellen, dass ich mir mal so ein paar Wasserflaschen in den Keller stelle und mal schaue, was ich so an Lebensmitteln im Schrank habe, wie haltbar das so alles ist.
Ja, kann ich nachvollziehen. In der Technik war heute Andi Fulford für uns da. Die Redaktion hatte Anneke Schäfer.
Deine Minute Natur.
Nicht erschrecken, wir lauschen einem Gewitter.
Denn Blitze sind ja quasi der Strom der Natur.
Wir sagen Tschüss, wir sind Anka.
Und Klaus, Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.